Guten Morgen. Das Thema Gesetzmäßigkeit, das liegt mir seit Monaten auf dem Herzen. Ja, mir geht das schon eine Weile durch den Sinn. Dachte ich, damit möchte ich mich näher mit beschäftigen. Ausgelöst durch verschiedene Dinge, durch verschiedene Gespräche. Ja, und wer christlich sozialisiert ist, hat auch schon gewisse Assoziationen, Verbindungen zu diesem Thema, die vermutlich auch richtig sind. Und wer jetzt mit diesem Thema Gesetz versus Freiheit noch gar nichts verbinden kann, für den will ich mal kurz die Fragestellung aufzeigen, worum es heute Morgen gehen soll. Wir haben auf der einen Seite Aussagen der Bibel, ja, wie zum Beispiel die folgende von Jesus. Das ist der sogenannte Missionsbefehl, wo Jesus seinen Jüngern aufträgt, geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie. Und dann sagt er und lädt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Lädt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Ja, man muss, es erfordert keine besondere intellektuelle Herausforderung, um daraus den Schluss zu ziehen. Okay, Christsein heißt, Gebote halten und dann ist gut. Ja, und wenn ich es schaffe, die Gebote zu halten, bin ich Christ. Und wenn ich das nicht schaffe, dann nicht oder zumindest ein Schlechter. Ja, und oder Johannes formuliert es in seinem Brief, wo er sagt, wir halten Gottes Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und so sind, glaube ich, auch viele von uns aufgewachsen mit diesem, ja, was wir so von der Kirche so gelernt haben, ja, tu, uns ist gut. Tu recht, uns wird gut. Tu christlich und du bist Christ. Und auf der anderen Seite haben wir andere Verse, jetzt hier auch ein Zitat von Jesus, wo Jesus sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, er spricht da von sich in der dritten Person, hingab, damit jeder, der an, und dann sagt er eben nicht, damit jeder, der die Gebote hält, ja, sondern er sagt dann, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also genau die andere Seite. Und Paulus ist ein Vers, der auch eher bekannt ist, versucht es der Gemeinde in Ephesus zu vermitteln, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, nicht weil ihr tut, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Und das sind so diese zwei Seiten, die sich da gegenüberstehen. Deshalb auch dieses Versus, das heißt ja, beschreibt einen Gegensatz. Ja, und es ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, und ich kann hier aus diesen Versen, könnte ich genauso gut die Schlussfolgerung ziehen. Ja gut, wenn es darum geht zu glauben, dann ist ja das Tun zweitrangig. Und jetzt ist die Frage, wie wir das auflösen. Ja, geht es jetzt beim Christsein um Glauben oder um Tun? Und dieser Frage möchte ich nachgehen. Und ich fang an mit einem Hoch auf das Gesetz. Ja, ich bin jetzt kein Rechtsanwaltsgehilfe, aber stell dir mal vor, in der eine Welt, in der sich alle Menschen an die 10 Gebote halten. Keiner tötet, keiner stiehlt, keiner lügt, ja, keiner betrügt, jeder redet die Wahrheit, keiner bricht die Ehe, keiner ist neidisch, Kinder ehren ihre Eltern, jeder liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Ja, wir könnten auf Polizei verzichten, wir könnten auf Armee verzichten, wir könnten Tore, Türe, Gefängnisse und Zäune abschaffen. Ja, die Menschen hätten Vertrauen zueinander. Du könntest deine Schokolade offen auf dem Tisch liegen lassen, selbst wenn ich zu Besuch komme. Die Wirtschaft würde florieren, die Menschen hätten Vertrauen zueinander. Ja, jeder würde jeden respekt- und liebevoll behandeln. Ja, und das wäre ohne pathetische Übertreibung, das wäre das Paradies auf Erden. Ja, das wäre das Paradies auf Erden. Das wäre auch genau das, wie sich Gottes ursprünglich eigentlich auch gedacht hatte. So hat er sich das vorgestellt. Das wäre das Paradies auf Erden. Und obwohl man das, wenn man das quasi so, diesen Gedanken so spinnt, haben Gesetze und Gebote einen negativen Touch. Ja, nicht nur Touch, sondern nicht mehr, also einen negativen Charakter. Ja, sie sind, haben für uns den Ruf von Spielverderber, Spaßverderber. Ja, und wir verbinden damit Einschränkungen, Verbote und auch Strafandrohungen. Aber Gesetzlosigkeit ist die schlimmste Bedrohung unserer Gesellschaft. Und selbst Jesus nennt das, ja, er hat die Endzeitkatastrophen dadurch charakterisiert, dass die Gesetzlosigkeit zunimmt. Er hat die Endzeitkatastrophen dadurch charakterisiert, dass die Gesetzlosigkeit zunimmt. Es gibt keine Sicherheit und keine Freiheit, wenn Gesetze nicht eingehalten werden. Ja, Gesetzlosigkeit führt zu Misstrauen, Unrecht, Angst und Gewalt. Ja, und Gesetzlosigkeit ist die Hölle. Anders kann man das nicht sagen. Deshalb ein Hoch auf das Gesetz und ein Hoch auf alle Polizisten und Beamten, die sich darum bemühen, das einzuhalten, das Gesetz eingehalten wird. Ja. Gesetze sind auch dadurch gekennzeichnet, dass ihre Einhaltung eingefordert wird. Ja, es macht ja keinen Sinn, Gesetze zu erlassen und dann, wenn das sie einhaltet, ist gut, und wenn nicht, dann eben nicht. Ja, wir werden schon motiviert und wir brauchen das auch, die Gesetze einzuhalten, weil wir wissen, es gibt dann eine Strafe. Und wenn du bei Rot über die Ampel fährst, dann kostet dich, weiß gar nicht, was es kostet, 100 Euro und einen Punkt in Flensburg. Ja, wenn du jemanden überfällst dann kommst du und beraubst, dann kommst du in den Knast. Kleine Vergehen, kleine Strafen, große Vergehen, große Strafen. Das ist auch das, was wir als gerecht empfinden. Ja, das ist ganz normal. Das hat jetzt gar nichts mit christlich oder unchristlich zu tun. Das ist ganz normale menschliche Empfinden, das wir haben. Das ist das, was wir als gerecht empfinden. Es ist aber das, was ich gerade gesagt habe, beziehe ich jetzt alles auf unsere Gesellschaft. Ja, und da kann ich das ja vielleicht noch ein Stück weit nachvollziehen. Da klingt es schlüssig. Und ich glaube, dass wir in Bezug auf unsere Gesellschaft alle bereit sind, ein Loblied auf die Gesetze zu singen. Gesetzestreue ist eine Tugend. Die andere Frage ist aber, ist es anders, wenn es um unser geistliches Leben geht, wenn es um unser Verhältnis zu Jesus, um unser Verhältnis zu Gott geht? Kleine Vergehen, kleine Strafe, große Vergehen, große Strafe. Ja, das ist das Motto beim weltlichen Gesetzen. Und das war im Alten Testament nicht anders. Ja, auch in diesen Gesetzen wird ganz klar geregelt, was zu tun ist und wenn einer das nicht tut, wie dann darauf zu reagieren ist, wie da zu bestrafen ist. Kleine Vergehen konnte man dann Dinge wieder gut machen. Ja, bei größeren Vergehen wurde auch die Todesstrafe ausgesprochen. Und zusammengefasst war der Tenor im Alten Testament so, wo Gott seinem Volk vorlegt, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, den Fluch aber, also quasi die Strafe, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn eures Gottes, abweicht von dem Weg, den ich euch heute gebiete. Und diese der Thematik zugrunde liegenden Fakten haben sich bis heute, bis zum heutigen Tag, nicht geändert. Ja? Auch nicht durch Jesus. Und diese Fakten sind, wie gesagt, dass uns unsere Vergehen, unsere Sünden von Gott trennen. Beim Alten Testament so und ist auch jetzt noch so. Und im Alten Testament ja, konnten dafür Opfer gebracht werden, kleinere Dinge, für größere, ja, gab es die Tod, musste der Täter bestraft werden, um die göttliche Ordnung wieder herzustellen. Was sich jetzt in der Folge daraus geändert hat, ja, also diese Grundsache, unsere Vergehen trennen uns von Gott, da hat sich überhaupt nichts geändert. Aber der Weg, wie wir damit umgehen können, da ist durch Jesus etwas komplett anders geworden. Und weil Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist und dieser Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, hat ohne Sünde gelebt, also genauso, wie er es sich auch von uns wünscht und gedacht hat, für uns gedacht hat. Ja, wie ich das vorhin mit diesem Himmel auf Erden zitiert habe. Dieser Jesus hat nie etwas getan, gesagt oder gedacht, das ihn vor Gott schuldig gemacht hätte, dass Gott nicht gefiel oder das lieblos gewesen wäre. So wie die Opfertiere im Alten Testament, die für die Sühnung von Vergehen getötet wurden, fehlerfrei sein mussten so und fehlerlos waren, war auch Jesus fehlerlos. Und er hat sich dann in Übereinstimmung mit Gott selbst als Opfer für uns töten lassen. Und weil im Alten Testament die Opfertiere oft Lämmer waren, wird Jesus im Neuen Testament auch als das Lamm Gottes beschrieben, genannt. Und das formuliert Petrus in seinem Schreiben, so, wo er sagt, was da passiert, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten, wie Silber und Gold losgekauft hat von einem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt, wie schon Generationen vor euch, also gottlos. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde Opferlamm Gottes wurde. Das ist das, was sich geändert hat. Strafe für unsere Sünde wird nicht uns aufgeladen, sondern wurde auf Jesus gelegt. Und dadurch passiert dann Folgendes. Also ihr seht, es ist heute mehr, wir müssen heute ein bisschen arbeiten, auch wenn Sonntag ist. Aber wir kommen nicht ganz darum. Durch ihn hat er, und da ist Gott gemeint, alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz, also das Blut Jesu, schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart, gottlos wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Und dann geht es weiter. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen, euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Also das, was im Alten Testament passiert ist durch die Opfer, dass die Schuld wegkam, geschieht hier durch Opfer Jesu. Und dann, und das ist ein bisschen so ein Kernvers hier, der letzte Satz, ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Und dieser Schlusssatz, ihr müsst an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren, drückt das aus, was Jesus gesagt hat, wenn er sagt, wer an mich glaubt, ja, damit keiner verloren geht, der an mich glaubt. Darum geht es, um dieses Festhalten. Wir glauben, dass das Leben mit dem irdischen Tod nicht am Ende ist, sondern die Seele ewig lebt. Und wir glauben, dass es für die Seele nach dem irdischen Tod zwei Orte gibt. Einen Ort bei Gott, Himmel genannt, einen Ort fern von Gott, Hölle genannt. Wir glauben das, weil wir das in der Bibel so finden. Und wenn Jesus von verloren gehen spricht, dann meint er damit, dass wir in die Hölle kommen. Und wenn Jesus davon spricht, dass wir das ewige Leben haben, dann meint er damit den Himmel. Den Unterschied macht Jesus. Und interessant wird es jetzt, er macht diesen Unterschied theoretisch für alle Menschen. Was meine ich damit, wenn ich sage theoretisch? Theoretisch dahingehend, dass der Himmel absolut jedem offen steht. Jesus ist die Tür zu Gott und in den Himmel. Aber ich öffne diese Tür durch meinen Glauben an Jesus. Die Tür ist für jeden da. Ohne Ausnahme. Aber ich öffne diese Tür durch meinen Glauben an Jesus. Der Glaube an Jesus macht diesen Unterschied. Ich habe ja eingangs diese Fragestellung aufgeworfen. Geht es beim Christsein ums Glauben oder ums Tun? Die Antwort ist eindeutig, zweideutig, um beides. Um eine eindeutige Antwort geben zu können, muss ich die Frage anders stellen. Da muss ich zum Beispiel fragen, werden wir Kinder Gottes und dadurch gerettet durch unseren Glauben oder durch unser Tun? Und da ist die Antwort ganz eindeutig, allein durch unseren Glauben an Jesus Christus. Ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkung, unabhängig von unserer Biografie, unabhängig von unserer Herkunft, unabhängig davon, ob wir christlich, muslimisch, buddhistisch, atheistisch oder wieistisch auch immer wir aufgewachsen sind, unabhängig davon, was wir da mitbringen oder eben nicht. Die Tür zum Vater im Himmel, die Tür zu Gott ist einzig und allein Jesus. Da kann jeder durch, aber die Türe öffnet sich durch unseren Glauben. Und zwar deshalb, weil unser Glaube an Jesus, und da hängt Gott diese Bedingung dran, Gott dazu veranlasst, all unseren Dreck oder Schuld von uns abzuwaschen. Deshalb kommen wir dann sündlos und heilig in den Himmel. Nicht, weil wir sündlos und heilig leben, ja, sondern weil Jesus alle Sünde und allen Dreck von uns wegnimmt. Halten wir also fest, Errettung allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und Paulus spitzt diese Aussage sogar nochmal zu, indem er sagt, denn wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen. Also nicht nur, dass er sagt, Glaube ist deutlich besser als es tun, sondern es geht so weit zu sagen, wenn ihr durch euer eigenes Tun vor Gott gerecht werden wollt, dann habt ihr die Gnade verspielt. Weil wenn ihr durchs Tun gerecht werden wollt, dann braucht ihr Jesus nicht. Weil wir schaffen es nicht. Ja, wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen. Und das versucht Paulus an verschiedenen Stellen immer wieder der Gemeinde in Galatien zu verdeutlichen. Ja, weil die eben Juden waren oder viele Juden waren und genauso aufgewachsen sind, wie das Jana eingangs erzählt hat, erwähnt hat, ja, was da alles an Gesetzen und Geboten einzuhalten war. Und das hat zur Folge, dass wir frei sind vom Gesetz. Ja, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Und da geht an anderer Stelle, es hat uns Christus wirklich befreit. Und jetzt sorgt dafür, dass ihr frei bleibt. Lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Ja, also lasst euch nicht wieder dahin zu bringen, aber das und das und das musst du doch tun. Und hast du es gerade vorhin gesagt, ja, diesen einen, oder du, Vers aus 1. Korinther 11, wo Paulus sogar so weit geht zu sagen, euch ist alles erlaubt. War nicht alles gut für euch, ist zwar nicht alles hilfreich für euch, aber euch ist alles erlaubt. Und das klingt jetzt auf der anderen Seite wieder so, als könnten wir leben, wie wir wollten. Hauptsache, wir glauben. Und jetzt muss ich nicht mal ein Bibelkenner sein, um zu merken, das kann es auch nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Ich habe ja eingangs Jesus mit den Worten zitiert, lädt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Ja, und den Johannes, wir halten Gottes Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und in seinen Briefen an die Gemeinde wird Paulus nicht müde, ja, auch uns, die Nachfolge Jesu aufzufordern, zum Gutes tun, zum Gott wohlgefällig leben, Licht und Salz zu sein, den Nächsten zu lieben. Und jetzt haben wir diese beiden Gegensätze. Und Jakobus ist auch manchen bekannt, dieser Ausspruch. Der bindet beides zusammen und sagt, liebe Geschwister, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemand retten. Das habe ich gerade noch großspurig gesagt. Gerettet werden wir ausschließlich durch Glauben. Und jetzt widerspricht mir Jakobus, indem er sagt, dieser Glaube kann niemanden retten. Wie bringen wir das zusammen? Wir halten Gottes Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist, die eine Seite. Und direkt im Anschluss heißt es dann, oder erzählt er, was sein Gebot ist. Das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Im Neuen Testament von Geboten gesprochen wird, hat das mit den Geboten, die du ja eingangs erwähnt hast, nichts zu tun. Da gibt eine Sache noch, und dass wir uns lieben untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Ja? Dass wir so miteinander umgehen, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Darum geht es, wenn im Neuen Testament noch von Gebot gesprochen wird. Oder der andere Vers in Galater 5,13, den wir schon hatten, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Und auch da geht es direkt weiter. Allerdings nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Einander in Liebe zu dienen. Die Kinder sind begeistert. Ja, und an einer Stelle sagt Paulus auch, einer trage die Last des anderen. Und dann sagt er, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja, und die Last des anderen tragen ist eine Form der Liebe. Das, was du vorhin gelesen hast, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld. Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld, das ist nichts anderes, das ist eine Beschreibung von Liebe. Weil der Begriff Liebe fürs an sich sagt überhaupt nichts aus, aber Liebe zeigt sich in Freundlichkeit, in Geduld, im Zuhören, in vielen verschiedenen Dingen. Eine Sache, die durch Jesus noch dazukommt und die Geschichte auch nochmal einen anderen Touch gibt. Durch Jesus wird nochmal eine andere Sache anders. Und zwar, Gott sandte Jesus, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen, das haben wir schon gehört, und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch durch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun, lieber Vater, Papa, sagen könnt. Ja, jetzt seid ihr keine Knechte mehr, sondern Kinder Gottes. Und was viele von uns, oder wie wir das oft kennen, ist dieses Knechtsein. Gott sagt, und du hast zu tun, frag nicht, halt die Klappe, nimm dich ordentlich und alles ist gut. Kindschaft ist was komplett anderes. Das ist ein komplett anderes Verhältnis und das ist eine komplett andere Beziehung. Ja? Und auch wenn es in der Familie gewisse Ordnungen geben muss, um ein gutes Miteinander, hat es in der Familie nichts mit Gesetzen zu tun. Ja, also da wird das Verhältnis auf eine ganz andere Ebene gestellt. Wir bekommen eine neue Identität und durch den Geist Gottes werden wir in einem Augenblick anders geprägt, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir werden durch den Geist Gottes Kinder und dadurch andere Menschen wiedergeboren, wird das an anderer Stelle erwähnt. Wir fangen an zu wollen, was Gott will. Wir fangen an, das wichtig zu nehmen, was Gott wichtig ist. Wir fangen an, wertzuschätzen, was Gott wertschätzt. Wir haben nicht mehr die innere Freiheit, zu lügen, zu betrügen und andere zu hintergehen. Und wenn wir es doch tun, werden wir unglücklich über uns selbst, weil wir merken, das ist nicht in Ordnung. Nicht als Gesetz, sondern wir sagen, wir wollen das nicht. Ja, und wir kotzen uns selber an, wenn wir da nicht so leben, wie wir es uns eigentlich wünschen und vorstellen. Also die Basis ist da auch eine komplett andere. Nicht nur, dass rein von der Sache her das Gebot dieser 600 Einzelgebote ersetzt wird durch das eine umfassende Gebot der Liebe, sondern auch die Basis ist auch eine komplett andere. Die Gesetzeserfüllung geschieht also nicht mehr mit dem Buchstaben nach, sondern nach dem Herzen im Geist. Dadurch erhält das Gesetz im Neuen Testament eben anderen Namen. Es ist das Gesetz Christi. Jetzt nur um die Liebe zum Nächsten. Deshalb kann Jesus auch sagen, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Aber nicht zack, 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 Aufzählung, sondern wenn ihr mich liebt, dann glaubt ihr mir und liebt eure Nächsten. Das ist quasi alles. Weil Christus uns vergeben hat, vergeben auch wir. Weil Gott heilig ist, leben auch wir in Reinheit. Weil Gott sich barmherzig um Menschen kümmert, tun wir das auch. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe zu unserem Retter. Wir orientieren uns an der Liebe, die Jesus vorgelebt hat. Wir tun das, was Gott ehrt und unserem Nächsten weiterhilft. Und in der Bibel finden wir viele Hinweise, wie diese Liebe konkret im Alltag aussehen kann. Das sind die Briefe der Bibel voll davon. Wir orientieren uns an der Liebe, die Jesus vorgelebt hat. Und ich versuche das mal am Bild der Ehe zu verdeutlichen. Durch unsere Hinwendung zu Jesus gehen wir einen Bund mit ihm ein. Ja, und allein durch unseren Glauben an Jesus wird dieser Bund mit Jesus beschlossen, besiegelt durch das Blut Jesu zu unserer Rettung. Ja, das wird auch beim Abendmahl, wie dieser Satz zitiert, oder sagt Jesus das, das ist der neue Bund, besiegelt durch mein Blut. Da sind wir in der Lage, können wir diesen Bund schließen. Und Jesus hat in der Bibel auch von der Gemeinde als seiner Braut gesprochen. Die Ehe ist ein Bund, ein Bündnis, da tun sich zwei zusammen. Ja, offiziell zusammen sagen zwei Ja zueinander. Wenn du heiratest, wird sich dein Leben ändern. Wenn du heiratest, kannst du nicht mehr leben wie vorher. Nicht weil du musst, sondern weil du willst. Und wenn du nicht willst, dann heiratest du auch nicht. Ich beziehe den anderen mit ein. Ich frage nach dem, was er will, was ihm wichtig ist. Jetzt geht es darum, diese Beziehung zu leben, diesen Bund auszufüllen. Ja, und ich sehe natürlich zu, dass mir das gut gelingt. Und wenn mir das weniger gut gelingt, bleibe ich doch verheiratet. Das ändert nichts an meiner Ehe. Ich kann gute und schlechte Tage haben in meiner Beziehung, aber das ändert nichts daran, dass ich verheiratet bin. Das ändern gute und schlechte Tage in meiner Beziehung zu Jesus nichts daran, dass ich Kind Gottes bleibe, dass dieser Bund bestehen bleibt. Das ändert nichts an meiner Erwählung und an meiner Erlösung. Ich bin aufgefordert, diese Beziehung zu leben mit Jesus und den Mitmenschen. Ich muss in meiner Ehe keine Gesetze einhalten, um verheiratet zu bleiben. Ja, aber ich habe bei meiner Eheschließung meiner Frau versprochen, sie zu lieben, zu ehren und zu ihr zu stehen. Guten, schlechten Tagen. Ja, dieses Versprechen halte ich mich. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Deshalb halte ich meiner Frau auch die Türe auf, wenn sie die Koffer ins Hotel trägt. Wenn wir den Bund mit Jesus eingehen, dann erkennen wir ihn nicht nur an als unseren Retter und Erlöser, wir sagen ihm auch, dass er Herr unseres Lebens ist. Aber der Charakter dieser Beziehung ist nicht Herr-Knecht, sondern Vater-Sohn, Vater-Tochter. Und von daher was komplett anderes. Deshalb ermutigen wir uns hier in der Gemeinde nicht verbissen, sondern fröhlich und entspannt Jesus treu zu bleiben, an ihm festzuhalten, an ihm zu glauben, ihm nachzufolgen, den Glauben an Jesus zu bewahren, Gott und den Nächsten zu lieben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil ihr euch, wenn ihr das denn getan habt, freiwillig, voll im Bewusstsein eurer Kräfte, eures Verstandes, diesen Bund mit Jesus eingegangen seid. Jesus diesen Bund mit euch eingegangen ist. Ja, keiner muss, wir sind ja alle frei. Keiner muss hier sein. Keiner muss christlich leben. Es muss keiner irgendwas machen. Das Einzige, was wir müssen, ist, dass wir einmal vor Gott stehen und uns ja, rechtfertigen müssen. Wenn wir dann Jesus haben, dann ist Jesus unsere Rechtfertigung. Wenn du Jesus nicht hast, dann wirst du Rechtfertigungsprobleme bekommen. Deshalb ermutigen wir uns hier, nicht verbissen, sondern fröhlich und entspannt Jesus nachzufolgen. Und jetzt noch ein letzter und abschließender Gedanke. Wie gehen wir jetzt in der Gemeinde damit um, wenn wir diese Beziehung zu Jesus, zu Gott, unterschiedlich leben und füllen? Ja, wir sind ja alle unterschiedlich geprägt, alle unterschiedliche Typen und Charaktere, haben unterschiedliche Werte und jeder hat auch seine eigene Geschichte, die er mitbringt und ihn geprägt hat. Ja, ich trage meine Frau auf Händen, du deine Frau nicht, weil du Rücken hast. Und ich käme nicht auf die Idee, dir zu sagen, ja, weil ich das tue, musst du deine Frau auch auf Händen tragen. Ja, dafür machst du vielleicht andere Sachen, die ich nicht mache auf dich, weil mir das nicht liegt, weil ich das nicht sehe oder wie auch immer. Ja, das Einzige, wo wir sagen, ja, also wenn du verheiratet bist, sieh nach deiner Frau, kümmere dich um deine Frau, liebe deine Frau, ja, das, was du bei der Eheschließung versprochen hast. Wie du das dann machst, ja, da bist du anders als ich. Und ich glaube, auch das lässt sich übertragen auf unsere Nachfolge Jesu. Auch da fühlen wir manches unterschiedlich. Ja, mir fallen manche Dinge leicht, ja, die dir schwerfallen und umgekehrt. Ja, ich lache über manche Dinge, die dir Sorge bereiten und umgekehrt. Ja, auch da sind wir unterschiedlich gestrickt. Bringen auch da eine unterschiedliche Geschichte mit. Und deshalb wollen wir auch da in der großen Freiheit miteinander unterwegs sein. Ja, und wir können es einander nur ermutigen. Ja, wollen trotzdem, ist natürlich nicht alles egal, trotzdem sollen wir aufeinander Acht haben, uns anzureizen, anzuspannen zu Liebe und zu guten Werken. Aber das wollen wir in Demut tun, ja, in Bescheidenheit tun, ohne uns über andere zu erheben. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, Christus zu gehorchen, in dir abzulegen. Das ist so gut gepasst, was du eingangs gesagt hast. Ja. Es ist trotzdem nicht alles egal. Aber nicht, weil wir müssen, sondern weil es gut ist, um eine gute Beziehung willen. Ja. Wir können nur einladen dazu. Wir wollen klar verkündigen hier, ob du dem folgst, ja, liegt bei dir. Wir zwingen niemanden, du bist frei. Denn wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und es gibt so viele Leute, die Schaden an ihrer Seele genommen haben, weil menschengemachte Vorstellungen, die können ja durchaus biblisch begründet sein, weil menschengemachte Vorstellungen der Nachfolge Jesu ihnen aufgezwungen wurden. Und auch in der Gemeinde haben wir Leute, die Schaden an ihrer Seele genommen haben, ja, die zu den Ältesten zitiert worden sind, wenn sie sich falsch gekleidet haben. Und ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn dann die Leute in den Gemeinden noch sind, ist das ja noch gut, ja, weil sie den Weg zurückgefunden haben. Aber wie viele drehen Gott der Gemeinde den Rücken zu, weil sie sagen, wenn das Gott ist, der mir so verkündigt wird, dann will ich mit diesem Gott nichts. Dann will ich mit diesem Gott nichts haben. Deshalb, und da kann ich jetzt eher nur von mir sprechen, ja, will ich im Zweifelsfall lieber zu barmherzig sein als zu eng. Lieber eine Nummer zu liebevoll als zu eng. Deshalb wollen wir in der Gemeinde nicht übereinander richten, wir wollen barmherzig sein miteinander. Und das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ja, und wir sind alle nicht perfekt. Alle haben wir unsere Macken, haben wir unsere Fehler. Ja, und sind da, können uns das Himmelreich nicht verdienen. Ja, wir wollen klar sein in unserer Verkündigung, aber ob du der Verkündigung Folge leistest, du dich dem anschließen kannst, ja, die Verantwortung lassen wir dir, die liegt bei dir. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Ich schließe mit einem Vers aus Römer 13, Vers 8. Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die einander immer schuldig seid. Ich zitiere den Vers öfters, habe dann an dieser Stelle Punkt gesetzt. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es auch hier weitergeht. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Für Errettung durch Jesus, ja, Errettung, um einander zu lieben. Ich wünsche uns, dass wir das mitnehmen können, dass uns das hilft. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für unsere Errettung. Ich danke dir dafür, dass du alles getan hast, was nötig ist, uns mit Gott zu versöhnen, um uns in Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu bringen. Ich danke dir dafür, dass du die Tür zum Vater und zum Himmel bist. Ich danke dir dafür, dass du es uns so einfach zum Vater zu kommen. Dass du nur sagst, glaub da. Das genügt, dafür preise ich. Und wenn wir das noch nicht getan haben, wer das noch nicht getan hat, ermutige ich dich, diesen Schritt zu gehen, Jesus Glauben anzunehmen und durch diese Tür zu gehen zum Vater im Himmel. Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass uns das einfach auch motiviert, dass wir uns da einreizen lassen zur Liebe und zu guten Werken. Dass wir uns verändern lassen von dir, dadurch dich verherrlichen in deinem Namen. Jesu Namen.